Wer seinen Kunden nicht kennt, kennt auch die Probleme nicht und kann von daher dann auch die Lösung, das Produkt oder die Dienstleistung nicht passgenau darauf abstimmen.
Grüße, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast und heute mit einem ganz besonderen Mann, wie ich finde, mit dem Professor Dr. Nils Herder. Und was ich so besonders an ihm finde, ich durfte ihn schon ein paar Mal live erleben und das kommt nicht mehr so oft bei mir vor, aber er überrascht mich jedes Mal mit seinem Wissen und wer wissen will, wie das funktioniert, der bleibt dran. Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch State of the Art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen. Und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt es euch mal an. Nehmt am Digital Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, dienstags und freitags. Und lasst euch berieseln, befähigen und networkt noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Das Ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host. Also ihr müsst euch das vorstellen wie beim Fußball. Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer, denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter. Werbung Ende. Hallo Nils.
Hallo Thomas.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Ist ja nicht immer so ganz einfach, die Königskinder zusammenzubringen. Deswegen freut es mich besonders. Vor allen Dingen, wir haben ja auch noch ein bisschen was im Nachgang vor. Da werde ich dann später noch ein bisschen was dazu sagen. Nils, du bist ja Professor an der Hochschule in Albstadt, Sigmaringen, und du bist ja auch als Berater unterwegs. Vielleicht sagst du einfach mal was dazu. Ja, was sind deine Aufgaben? Was tust du da heute?
Also, ich bin, nachdem ich 10 Jahre Geschäftsführer eines größeren IT-Unternehmens war, seit 10 Jahren Professor, und zwar an der Fakultät Informatik. Das heißt, ich bilde Studierende aus der Wirtschaftsinformatik, technischen Informatik und IT-Sicherheit. Und meine Fächer sind so die Management-Themen, IT-Management, IT-Consulting, Prozessmanagement, IT-Governance, Risk and Compliance Management, solche Themen, die ich auch tatsächlich bei meinen Kunden, das sind so die Unternehmen im gehobenen Mittelstand, so Hidden Champions, das, was ich auch tatsächlich berate.
Super. Und ja, wir haben ja heute noch ein bisschen was vor. Also wir haben ja heute das Thema Zielgruppenspezialisierung. Da wird vielleicht der ein oder andere sagen, das habe ich schon so oft gehört und was kann man da schon falsch machen oder ist es überhaupt noch ein Thema? Aber du siehst es ja ein bisschen anders, ne?
Ja, also in der Tat, ich habe ganz unterschiedliche Unternehmen, die ich berate. Typisch sind so Industrieunternehmen. Ich habe aber genauso viele IT-Unternehmen in Berlin, auch ganz unterschiedliche Branchen. Ich habe es ehrlich gesagt ganz selten erlebt, dass Unternehmen ihre Zielgruppen im Griff haben, ne? Also dieses Verständnis, wer sind denn eigentlich unsere Kunden? Welche Bedürfnisse haben die? Ne? Wir reden in der Strategiesprache von Engpässen. Ne? Welche Engpässe haben die? Das ist mehr Bauchgefühl als wirklich Systematik, aber das ist der Schlüssel wirklich zu erfolgreichem, profitablem Wachstum, neben anderen Themen, die natürlich eine gewisse Relevanz haben. Aber ich würde sagen, Zielgruppen sind wahrscheinlich das unterschätzteste Thema, das wir so im Kontext des Managements haben. Ja.
Also das hast du ja auch mal in der Live-Veranstaltung, hast es uns gezeigt, und da habe ich das auch mitgekriegt und da waren alle nur am Nicken. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen das Thema einfach mal hier im Podcast mal besprechen, in gewisser Weise auch anteasern. Und wir haben ja dann auch noch ein Breakfast, jetzt komme ich damit raus. Am 29.05. werden wir, also Strategie Teil 1 wird dann kommen mit dem Oberthema Zielgruppen Spezialisierung.
So, vielleicht sagst du noch mal ein bisschen was zu dem Thema. Wo kommt denn die Methode her?
Also, hole ich mal etwas aus, ohne jetzt zu langweilen. Und zwar ist es so, es gibt ja verschiedene Strategiemethoden, nicht, die man so in einem betriebswirtschaftlichen Studium vermittelt bekommt. Das sind meistens ganz unterschiedliche Bausteine, etwa Wettbewerbstheorie von Porter oder Kennzahlen mit Balanced Scorecard. Und ich bin ein Anhänger der Mewes-Strategie, die man auch als EKS-Strategie kennt, engpasskonzentrierte Strategie. Das ist eine ganz interessante Methode, die eigentlich in den 1960er, 70er Jahren entstanden ist, die von einem Kybernetiker, Wolfgang Mewes, also eigentlich eher ein Praktiker, ne? Also kein Professor oder ähnliches, auch wenn er später Professor geworden ist, entwickelt worden ist. Und zwar hat der, das ist total interessant, hat er empirisch gearbeitet. Der hatte früher so einen Verlag und hat quasi Weiterbildung organisiert, das, was heute so die Fernuni Hagen macht. Das hat er relativ früh schon in den 50er Jahren begonnen, sehr, sehr erfolgreich. Und der hat sich hinterher gefragt, welche meiner Absolventen sind eigentlich erfolgreich geworden und warum? Und der hat tatsächlich Karriere Verläufe analysiert und ist dabei auf so bestimmte Erfolgsfaktoren gekommen, also dass gerade die Unternehmen besonders erfolgreich sind, die sich konzentrieren. Also wir reden von Spezialisierung, ja. Und das bedeutet, dass sie versuchen, entweder sich auf ein bestimmtes Produkt zu spezialisieren, auf einen Engpass oder auf eine Zielgruppe. Das heißt, sie versuchen im Grunde, das brennendste Problem einer Zielgruppe zu lösen und den Nutzen zu steigern. Und das ist genau der Witz. Das heißt, wenn man die Zielgruppe natürlich nicht präzise kennt, wird einem das auch genau schwerfallen. Und aus diesem Grunde ist dieser sozusagen diese Methodik der Zielgruppenspezialisierung, die man auf ganz unterschiedliche Arten machen kann, so eminent wichtig. Wer seinen Kunden nicht kennt, kennt auch die Probleme nicht und kann von daher dann auch die Lösung, das Produkt oder die Dienstleistung nicht passgenau darauf abstimmen.
Ich erinnere mich noch an das Beispiel, was du da gemacht hast mit so verschiedenen Märkten. Das fand ich hochspannend, weil dann rauskam, man hat das erst so pauschal betrachtet und ist dann im Grunde genommen immer tiefer eingestiegen, bis man dann, ich sage jetzt mal, die Zielgruppendefinition aus der Lehre heißt ja irgendwo, die Pakete sind so klein, dass die, die dann in dem Paket sind, homogen sind. So heißt es ja. Und aber da wird halt in meinen Augen, und du bestätigst es ja auch, viel zu früh aufgehört. Vielleicht hast du ein Beispiel gerade.
Ja, wir können vielleicht uns erstmal fragen, was ist denn eigentlich eine Zielgruppe, ne? Also wir sprechen ja von Kunden, wir sprechen von Kundengruppen, wir sprechen von Zielgruppen. Und im Grunde kann man sagen, Zielgruppen sind Menschen mit gleichen Problemen, Engpässen oder Bedürfnissen. So, Menschen, ganz wichtig. Das sind keine abstrakten Märkte, sondern das sind Menschen. Auch wenn man als Zielgruppe, wird jetzt gleich jemand sagen, ja, aber wie ist es im B2B? Wenn jemand im B2B arbeitet, natürlich haben wir in einer ersten Schichtung, haben wir dort Unternehmen, aber in einer zweiten Schichtung sind auch Menschen dahinter, die wir haben. So, nehmen wir mal ein Beispiel. Also, wenn ich jetzt als erste Näherung sagen würde, wir haben Singles oder wir haben Banken oder wir haben Ärzte oder wir haben Rentner oder ähnliches, das sind keine Zielgruppen. Warum? Die klingen auf den ersten Blick doch so treffend, ne? Also Ärzte, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt ein IT-Unternehmen und würden Ärzte bedienen. Das klingt doch auf den ersten Blick, klingt das doch plausibel. Oder Banken. Also wenn ich jetzt Banken beraten würde. Aber was sind Banken? Wir denken an die Deutsche Bank, an die Commerzbank. Das sind Universalbanken. Die haben ganz viele verschiedene Dienstleistungen in ihrem Portfolio. Wir haben aber auch öffentlich-rechtliche Banken, so wie Sparkassen, Landesbanken. Wir haben Neobanken, wir haben Direktbanken. Wir haben nur Unternehmen, die Private Banking machen. So wie ich es jetzt gerade erzähle, merkt man schon, eine Universalbank mit ganz vielen verschiedenen Dienstleistungen, wo quasi das Ganze mehr ist als die Summe der Teile, ist natürlich was völlig anderes als ein Spezialinstitut, das nur Vermögensanlage, also Private Banking macht. So, das heißt, deren Bedürfnisse sind auch völlig unterschiedlich. Die ticken im wahrsten Sinne des Wortes anders. Und genau das darf einem bei der Zielgruppenspezialisierung eben nicht passieren, dass man so einfach ganz grob sagt, Banken. Ja, weil am Ende des Tages muss man das so weit, wie du es schon eingeführt hast, abschichten, dass man ganz konkret seine Zielgruppe kennt. Weil, ganz wichtig, Zielgruppen, man glaubt immer, Zielgruppen müssen groß sein. Zielgruppen müssen überhaupt nicht groß sein. Es ist besser, du bist in einem, ich sag mal, kleineren Markt, die Nummer eins, der gesuchte Spezialist, als dass du in einem großen Markt nur durchschnittlich bist und einer unter vier. Ne? Also lieber die Anziehung in einem kleineren Markt, der wiederum aus sehr homogenen Mitgliedern besteht. Ne? Und von daher ist es so wichtig, dass man genau so weit sozusagen geht, bis man sagen kann, so, alle Kunden, die jetzt da drin sind, also die, die wir schon haben und die, die wir wollen, die sind aus unserer Sicht homogen. Andere mögen das anders sehen, aber in unserer Logik werden die dann homogen.
Das finde ich immer mega spannend. Und wie sieht jetzt so ein methodischer Ansatz aus? Wie kann man da jetzt vorgehen?
Also es gibt ganz unterschiedliche Methoden, die man nehmen kann. Ich sag mal von einfach bis sehr komplex. Das ist auch eine Frage des Aufwands und wie gut man sich in einem Markt auskennt. Wenn man, ich berate sehr viele Startups, auch pro bono, die bei uns gegründet werden an der Hochschule. Und da achte ich erstmal darauf, dass man das relativ einfach macht, dass wir differenzieren. Und Unternehmen, die dann ins Detail wollen, dort kann man mit anderen Methoden sehr, sehr genau die Engpässe ermitteln. Also fangen wir erstmal an. In einer Erde, so eine Methode geht typischerweise so vor. Machen wir mal ein Beispiel. Juristen. Nehmen wir mal an, wir beide würden jetzt ein IT-Unternehmen gründen und sagen, wir bedienen quasi Juristen. Ne? Dann würde man sagen, klingt doch gar nicht schlecht. Die haben alle Kohle, fahren meistens einen Mercedes, haben eine Kanzlei und alles gut. Naja, aber wenn man dann mal drüber nachdenkt, gleiche Logik, die ich eben hatte bei den Banken. Wir haben Richter, wir haben Notare, wir haben Anwälte, wir haben Angestellte Juristen, also Syndikus in einem Unternehmen. Wir haben auch Referendare, das sind alles Juristen. So, wenn man allein die Anwälte nimmt, dort haben wir, was ich, ADAC-Vertragsanwälte, Patentanwälte, Familienrechtler und so weiter. So, das heißt, man differenziert erstmal und wenn man dann seine Teilzielgruppe gefunden hat, dann versucht man sozusagen die Merkmale herauszuarbeiten. Was zeichnet zum Beispiel einen Patentanwalt aus? Ein Patentanwalt hat meistens eine größere Kanzlei, mehrere Anwälte, die ihm zuarbeiten, ist sozusagen der Inhaber, die Inhaberin, hat eine Kanzlei, ist Unternehmerin, damit unterscheidet sie sich schon mal von Angestellten, Juristen, ist möglicherweise sehr stark verbandelt mit Unternehmen, dort mit Abteilung Forschung und Entwicklung. Das heißt, jetzt fängt man an, Merkmale herauszuarbeiten und diese Merkmale charakterisieren diese Zielgruppe. Und damit hat man dann die Zielgruppenbeschreibung und weiß, wen man eigentlich adressieren muss. Und das Interessante ist dabei, wenn man das sehr systematisch macht, dann fällt einem hinterher die Suche nach sozusagen Zielkunden sehr, sehr, sehr viel einfacher, weil man sie sehr systematisch beschreiben kann.
Ich habe dann einen ziemlich genauen Filter, wo ich dann die Parameter durchgehe und sage, okay, passt, passt nicht. Und ganz emotionslos gehe ich dann die ich gefunden habe oder einen Adressstamm, die ich habe, qualifiziere ich dann und sage, okay, der passt nicht und so weiter, bis ich dann meine Zielgruppenanzahl gehärtet habe. Dann sind es vielleicht, du hast gesagt, es können viele sein, können wenig sein. Sagen wir mal, das sind 150 Stück. Und die kann ich dann systematisch zielgruppengerecht ansprechen und bearbeiten.
Genau. Und das, was du jetzt beschreibst, das wird ja zunächst einmal, gerade wenn man vielleicht sich neu strategisch aufstellt, wenn man einen neuen Geschäftsbereich gründet oder als Startup eigentlich funktioniert, dann muss man das am Anfang ja mal erstmal erproben. Ne? Dann macht man so einen sogenannten Zielgruppendialog. Das heißt, man spricht einfach mit den Kunden, die man hat und erfragt es auch bei denen, die man vielleicht jetzt vertrieblich akquirieren will und genau versucht zu verifizieren, ob die Annahmen stimmen. Weil es soll überhaupt kein theoretischer Ansatz sein. Mal hat man 5 Merkmale, mal hat man 8 Merkmale. Das darf auch nicht zu verkopft sein. Ne? Das muss auch überhaupt nicht wissenschaftlich, theoretisch kompliziert sein, sondern es kann sehr simpel sein. Und dann muss man tatsächlich im Dialog erfragen, ob das die wirklichen sozusagen, ob die Annahmen überhaupt stimmen. Und das ist meistens nicht der Fall. Das Interessante, wenn man also wirklich mit diesen Kunden spricht, dann kommen meistens ganz andere Bedürfnisstrukturen raus, als man sich sozusagen im stillen Kämmerchen im Strategieprozess überlegt hat. Aber genau dafür ist es ja sinnvoll, genau das zu verifizieren.
Es ist in meinen Augen das Wertvollste, was es gibt. Also wenn du jetzt in den Kundendialog eintrittst, da habe ich selber die Erfahrung gemacht, also gerade mit meinem Startup und irgendwann Kunde droht mit Auftrag, ja, dann haben wir Aufträge gekriegt und ich bin dann tatsächlich, nachdem der Druck weg war, die Ausschreibung und so weiter, also wie gesagt, wir waren mit dem Rollout fertig und es gab quasi dann den Starttermin und dann bin ich nochmal hin zur Abnahme Und dann hat man auch schon so ein gewisses Vertrauensverhältnis gehabt. Da habe ich mir tatsächlich angewöhnt und habe dann den Entscheider gefragt, habe ich gesagt, Mensch, Herr Dr. Sowieso, warum haben Sie sich eigentlich für uns entschieden? Und da kam genau das raus, was du gesagt hast. Wir haben gedacht, wir sind technisch die Besten und so weiter. Nee. Was ihm gefallen hat, war einfach, wir waren immer da. Also vom ersten Kontakt, wir waren immer da, wir haben uns immer um ihn gekümmert und wir haben auch eine Komplettlösung angeboten. Und zwar eine 100% Komplettlösung für seine Bedürfnisse. Und das war jetzt ganz witzig, weil wir haben damals Notare als Kunden gehabt. Deswegen passt das jetzt auch zu dem Beispiel. Und die Lösung hat 100% zu seinen Sachen gepasst. Und das hat er einfach abgehakt im Kopf. Der hat gewusst, die Lösung passt und auf einmal sind ganz andere Dinge wichtig geworden. Also dann war es ihm wichtig, Mensch, die bieten mir alles an. Vom elektronischen Rechtsverkehr über das, über das. Und dann gab es halt ein paar Kollegen, ein paar Wettbewerber, die halt die Sachen, die schwierig waren, die haben sie rausgenommen. Und das hat ihn dann sensibilisiert und hat gesagt, nee, die Jungs machen alles. Ich habe einen Ansprechpartner, das machen wir. So, und das war ganz was anderes, als wir dann bei Marketing-Sitzungen und so weiter im stillen Kämmerchen uns ausgedacht hatten.
Das ist sehr schön, wie du das beschreibst, weil es gibt so eine EKS-Szene, so einen Spruch, der heißt, Probleme sind sozusagen Chancen in Arbeitskleidung. Das heißt, wenn man an die Kunden denkt, ist es häufig viel wichtiger zu erkennen, wo hat der Kunde ein Problem, statt sich sozusagen in der glorreichen Lösung zu sonnen. Weil die Probleme, wenn man, manchmal sind die, ist der Weg dahin steinig, aber wenn man das schafft, dem Kunden das Problem zu lösen, so wie du es beschrieben hast, und das ist ja gerade im digitalen Zeitalter häufig dieses As-Service. Wir bieten das Komplettpaket als eine technische Dienstleistung, die kannst du irgendwie buchen, die kannst du abonnieren und dann ist das Problem sozusagen komplett gelöst oder outgesourced, wie man das Ganze beschreiben will. Und das ist sozusagen dann die Herausforderung, sich in diese Zielgruppe hineinzudenken und genau zu erkennen, wo sind die eigentlichen Bedürfnisse, die die wirklich haben. Weil das muss nicht immer das sein, wonach sie suchen. Das ist auch wichtig.
Ja, absolut. Und manchmal kommt es auch erst, du bist dann schon im Rollout und willst starten und so. Und dann kommen auf einmal neue Dinge. Ich erinnere mich tatsächlich an ein Beispiel noch. Da hatten die ein Problem. Das war in Freiburg in einem denkmalgeschützten Haus war der Notar. Und wenn der Besuch bekommen hat, dann mussten die durch zwei so schwere Türen durch und die Tür öffnen. Also erstmal dann in den großen Flur und dann eine riesen Halle. Das heißt, die Notariatsassistenten, Assistentinnen, die hatten Bewegung, aber das war natürlich nicht besonders zielführend. Und irgendwann kam er damit an und dann haben wir uns das angeschaut. Und dann ist quasi am Anfang was Individuelles entstanden, weil wir haben dann die Siedlerhausanlage gekoppelt mit der Telefonanlage. Und er hat dann irgendwie zwei Nummern eingegeben, Sternchen, dann ging die Tür auf. So, und dann haben wir uns überlegt, Mensch, das könnte doch für die anderen auch interessant sein. Und dann hat man ein neues kleines Produkt, was wir dann auch, ich sag jetzt mal, den vorhandenen Kunden anbieten konnten. So, das ist ja cool. Das haben wir auch. Das wollen wir auch haben, weil wir haben das Gleiche. Wir müssen immer zum Drücker gehen oder so. Dann liegt der wieder irgendwo rum. Und so haben wir dann die Lösung weiterentwickelt. Genau an den Bedürfnissen.
Also du hast es eigentlich so die Produktentwicklung, wie sie bei den deutschen Weltmarktführern typischerweise passiert. Ich berate ja einige. Das ist natürlich so, dass die auch eigene Forschung, Entwicklungsabteilungen haben. Aber die wahren Ideen kommen beim Kunden, im konkreten Kundeneinsatz. Ne? Das heißt, wenn man aktiv mit dem Kunden zusammenarbeitet, vor Ort ist, dann merkt man häufig erst, wo das wahre Problem ist. Und jetzt wird vielleicht auch die Logik klar, ne? Diese Zielgruppen müssen möglichst homogen sein, dann haben die Engpässe, dann sind die relativ vergleichbar. Und diese Engpässe muss man idealerweise mit so einer Innovation dann lösen. Und dann kommt man genau dahin, dass die Zielgruppe sozusagen im Zentrum des Denkens steht, weil das ist das Dumme an der Sache. Diese Engpässe, die sind, wir wissen es ja selber, ob das jetzt Moden sind oder Ähnliches, die verändern sich. Ne? Das heißt, die Bedürfnisse unserer Kunden ändern sich durch den technologischen Fortschritt, durch politische Veränderungen. Ne? Denken wir jetzt gerade Verbrennungsmotor, Elektromobilität und so weiter. Das heißt, wir müssen immer auf dem Radar haben, dass diese Engpässe nur eine bestimmte Zeit gültig sind und dann kommen schon die nächsten. Und derjenige, der es eben nicht schafft, sozusagen die nächste Welle mitzunehmen, der hat da ein Problem, weil er dem Markt hinterher rennt. Und die, die den Mut haben, beim Kunden genau diese Probleme zu identifizieren und dafür Lösungen zu entwickeln, selbst wenn es manchmal noch gefühlt ein bisschen früh ist, sind meistens die, die dann hinterher sozusagen den Markt auch mitnehmen können.
Kann ich auch absolut unterstreichen. Für die Notare hatten wir eine hochstandardisierte Lösung, aber da kam genau das, was du gesagt hast. Es gab neue Serversysteme, neue PC-Systeme. Das konnte man alles noch handeln. Aber dann hat sich auf einmal das so aufgetan, dass die Leute zu Hause auf einmal 2 und 3 Bildschirme hatten. Und wir hatten diese 2, 3 Bildschirme nicht in unserem Standard drin. Daraus ist dann Folgendes entstanden. Ein Kollege war dann Wächter des Standards. Der war dafür zuständig, dass wir diesen Standard für die Zielgruppe auch weiterentwickeln. Und dann war der Standard auf einmal so, dass wir gesagt haben, okay, jeder Arbeitsplatz hat 2 Bildschirme.
Genau. Und worauf deutet das hin? Dass wir tatsächlich in manchen Märkten starke Veränderungen. Nehmen wir mal so IT-Systemhäuser. Das finde ich immer ein schönes Beispiel, die man früher immer so ein bisschen so als Kistenschieber abqualifizierte, was aber falsch ist, weil sie ein sehr umfangreiches Portfolio haben. Aber eben der Hardware-Anteil, ne, haben die Belieferung von Desktop-PCs im ganzen Equipment oder Serversystemen fürs Rechenzentrum. Das ist einfach etwas, was sozusagen bereits jetzt absehbar immer weniger wird. Das heißt, die Unternehmen haben eher den Engpass, so wie es du vorhin beschrieben hast, so as a service, nicht? Sie kaufen sich eine Dienstleistung ein und dann übernehmen andere genau dieses Hosting, Housing oder was jeweils dann gewünscht ist. So, jetzt muss dieses IT-Systemhaus sich eigentlich neu erfinden und fragen, so, welchen Beitrag kann ich jetzt eigentlich leisten, wenn bestimmte Teile meines Geschäftsfelds wegfallen. Diejenigen, die frühzeitig das auf dem Radar haben, haben natürlich ganz andere Voraussetzungen als jemand, der, sagen wir, traditionelle Kundenverbindungen hat, aber wo letztendlich das Geschäft immer weniger wird.
Absolut. Du weißt ja, ich war ja auch schon in der Branche tätig, kann ich absolut unterschreiben. Da hat der Wandel schon vor langem angefangen und da ist es tatsächlich dann auch tragisch. Also wer da nicht mitgeht, der wird irgendwann immer weniger Kunden haben und die anderen wachsen dann. Nils, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich denke, wir haben das ganz gut angeteasert. Ich glaube, dass es auch hochspannend ist, wenn wir das am 29.05. beim Digital Breakfast dann auch nochmal mit dir dann besprechen. Ich weiß, du bereitest immer sagenhafte Sachen vor. Da werden wir sicherlich das ein oder andere Beispiel auch sehen, wie man es macht oder auch wie man es nicht macht. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du da warst und bleib gesund und munter und ja, bis spätestens zum 29.05.
Vielen Dank, Thomas. Ich freue mich drauf.
Tschüss, Nils.
Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch State of the Art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen. Und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt es euch mal an. Nehmt am Digital Breakfast teil. Es ist immer 2-mal die Woche, dienstags und freitags. Und lasst euch berieseln, befähigen und networkt noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Das Ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host. Also ihr müsst euch das vorstellen wie beim Fußball. Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer, denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter. Werbung Ende.